Wir haben uns überlegt, was wir mit dem Christbaum machen sollen. Miriam, könntest du mir schnell den Christbaum noch einstecken? Der ist so, noch so dunkel. Das ist ein Christbaum, der geschmückt ist worden, letzten Sonntag, von den Kindern, während der Weihnachtsfeier. Und es ist auch darum gegangen, wir sollen werden wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Denn solchen gehört, oder lasst die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Und wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen können. Das hat mich auch noch weiter beschäftigt und etwas, was mich jetzt ganz speziell wirklich über die Adventszeit so beschäftigt hat, möchte ich heute mit euch teilen. Und ich möchte einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, vom Vers 46 weg. Maria hat angekündigt bekommen vom Engel Gabriel, vom Erzengel Gabriel, du wirst ein Kind bekommen, du wirst schwanger werden. Und du wirst ein Kind bekommen. Und das ohne Mann. Weil der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden. Und Maria sagt dann, also gut, so wie du es willst, soll es geschehen. Und das ist so eine, mir ist das vorgekommen, so eine trockene Angelegenheit. So, wenn du sagst, okay, wahrscheinlich ist sie auch noch komplett überfordert gewesen. Wer hat schon mal einen Besuch gehabt von einem Erzengel? So? Ich glaube, noch niemand von uns. Vor allem nicht mit so einer Ankündigung. Und der Engel hat ihr auch gesagt, dass ihre Verwandte Elisabeth auch schwanger ist, in ihrem höheren Alter, und sie wird das Kind gebären. Und Maria Maria war so erfüllt gewesen mit der, was da mit ihr passiert, und mit wem kann sie das denn teilen? Und sie ist dann gegangen, abgereist zu der Elisabeth, und wo sie reinkommt bei der Elisabeth, wo schon im sechsten Monat schwanger ist, dann ist das Kind in ihrem Bauch hat gehüpft. Und in dem Moment wird Elisabeth erfüllt vom Heiligen Geist und tut über der Maria prophezeien. Das, was sie schon gehört hat vom Engel. Und dann kommt der Text, den ich euch möchte vorlesen. Wir haben nicht auf dem Beamer, es war ein bisschen spät gewesen gestern nach der Topfkollekte. Darum habe ich kein PowerPoint gemacht heute. Aber wenn ihr eure Bibeln dabei habt, nehmt sie doch vor, schlägt sie auf im ersten Lukas 1 vom Vers 46. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen und eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man kann mich glücklich preisen, jetzt und in allen Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israels, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören würde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria, es steht, dass Elisabeth in dem Moment mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist, aber ich glaube, in dem Moment ist auch Maria mit dem Heiligen Geist erfüllt und hat plötzlich die ganze Tragweite von dieser Frucht in ihrem Leib erfasst. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und ich glaube, wir müssen uns das ein bisschen besser vor Augen führen. Wir kennen die Geschichte in- und auswendig vom Jesuskind in der Krippe, im Stall in Bethlehem. Und wenn wir so Krippen machen, in Aarau, im Chor Aarau haben sie eine Krippenausstellung, ich habe die nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz schöne Krippen sind. Ich glaube kaum, dass irgendjemand hässliche Krippen macht. Oder? Jetzt glaube ich nicht, dass wir uns das vorstellen können, was ein Stall zu selber Zeit war. Ein Esel, ein Ochs, Lämmli und Schäfli. Das ist wahrscheinlich wie eine Art Höhle gewesen, vielleicht mit einer Tür oder so. Und das ist dreckig und stinkig. Weil in einem Stall, das hat der Stall so an sich, dort sind Tiere drin. Und Tiere drin, die nicht raus aufs WC gehen oder schnell raus auf die Wiese gehen. Der Stall war dreckig und grusig. Dort hat es gestunken. Dort war es feister. Und ich weiss nicht, wie frisch das Stroh war. Ich weiss nicht, wie Tierschutzvorschriften zu selber Zeit waren. Wo man heute ganz klare Richtlinien hat, wie das muss sein. Und jetzt kommt der Jesus aus der Herrlichkeit Gottes. Er, der zu Rechten von Gott sitzt, der alle Macht im Himmel und auf Erde hat. Er, der beteiligt war an der Schöpfung. Er, der alles kann. Er kommt zu uns und wird Mensch. Und zwar nicht, dass er plötzlich, er hat das genau so können machen, dass er plötzlich da war, erwachsen, als Mensch, irgendwo erschienen, und dann ist er da, und mit gewaltigen Predigten. Nein, Jesus ist gekommen und hat sich in die komplette Abhängigkeit hineingegeben. Er hat sich ganz in die Arme von einer einfachen 16-jährigen Frau gelegt. Zuerst mal noch 9 Monate als Embryo und bis zur Geburt. Er hat sich in die komplette Abhängigkeit gegeben und ist nicht in einen Palast oder so. Nein, er hätte ja in einem Königshaus geboren worden sein. Nein, das ist ganz klar und ganz deutlich und wichtig, dass Jesus in dem Stall in Bethlehem, nicht in dem verklärten Stall, wo wir haben, in dem grusig stinkigen Stall, bei einer einfachen jungen Mädchen und ihrem Mann, wo quasi nach aussen, haben alle ihn angeschaut und gesagt, ja, von wem ist eigentlich das Kind? Hä? Hast du nicht warten bis zur Hochzeit? Hä? Eigentlich sollte man deine Frau steinigen. So sind sie angesehen gewesen. Völlig klar. Und in diesen Umständen ist auch Jesus geboren. Er hat sich so demütigt. Er ist nicht demütigt worden. Er hat sich demütigt bis ins tiefste Tiefe runter. Ich glaube, tiefer kann man nicht mehr. Oder? Viel tiefer geht es nicht mehr. Und wer sind die Ersten, die kommen? Die Ersten, die kommen, um das Kind anzubeten, sind die Hirten. Oh ja, so schöne Hirten. Mit so warmen Mänteln. Das haben zu den niedrigsten Menschen gehört. Zu den allerniedrigsten Menschen haben die Hirten gehört zu selber Zeit. Das war kein grosser Job gewesen. Und das zeigt ganz klar, dass Jesus ist gekommen für wer? Er ist gekommen für die einfachen Menschen. Er ist gekommen für die Versager. Er ist gekommen für die, die nichts wert sind. Die, die kein Ansehen haben. Ich möchte euch einen kurzen Text lesen. Auch jetzt auf dem Lukas-Evangelium. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Leute von zweifelhaftem Ruf. Was wäre das? Also es steht eben von Zöllner und Sünder. Was wäre das? Was sind das? Zöllner, also die Zollbeamten, die wir so an der Grenze von der Schweiz haben, ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre. Aber zur selben Zeit, das sind vor allem die, die dem Volk das Geld aus der Tasche gezogen haben und für sich behalten haben. Und wo kann man es ausgeben, das Geld nachher? Was sind das für Sünder? Was sind das für die Leute mit zweifelhaftem Ruf? Sind ihr gefragt? Gern ein bisschen Fantasie? Ich will, dass wir uns einlösen auf das. Was sind das für zweifelhafte Leute gewesen? Dirne, Prostituierte, ja? Was sonst? Leute, die Geld veruntreut haben. Ja. Leute, die krumme Geschäfte machen. Diebe. Hehler. Was? Wie? Lügner. Genau. Geld, die Geld unterschlagen. Genau. Abtrünnige? Was heisst das?
Mit Falschgeld umgehen.
Falschgeld? Ja, die haben sicher dort auch gehabt. Leute, die sich nicht als Gesetz gehalten haben. Leute, die nicht regelmässig in den Tempel gegangen sind. Leute, die nicht am Sabbat gerubet haben. Einfach schlechte Menschen halt. Also, dort gibt es ein Fest. Und an so einem Fest, was denkt ihr, wie geht es dort zu und her? Schön gesittet? Nein. Nicht sehr. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Sie gehen immer zu Jesus. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Und Essen und Trinken war zu selber Zeit eine Verbrüderung. Man hat nur mit denen gegessen, wo man wirklich zu ihnen gehört hat. Das ist es, da hat man dazugehört, zu der Familie, wenn man mit ihnen gegessen hat. Also Jesus hat sich in eine Familie hineingegeben mit Zöllner und Sünder, Prostituierten, Hehler, Diebe, Räuber, Lügner und so weiter. Und die Leute waren empört, dass er das macht. Und Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus kommt schon wieder nicht in den Palast, sondern er geht zu den einfachen Leuten, zu den Leuten, die versagt haben, zu den kleinen, niederen, unbedeutenden und verachteten Menschen. Warum? Warum geht Jesus zu den Verachteten? Warum? Wieso? Macht denn das Sinn? Wenn er doch viel gescheiter wäre zum Hohepriester gegangen. Wie wenn der Hohepriester gemerkt hat, das ist der Messias. Dann hat der Hohepriester können sagen zu seinen Priestern und seinen Schriftgelehrten, Leute, es ist wahr, der Messias ist da, endlich. Verkündet es im ganzen Volk. Warum geht er zu den Verachteten? Warum zu den Kleinen? Er geht zu den Geringen und Verachteten, weil diese wissen, dass sie versagt haben. Weil diese wissen, dass sie nicht wert sind. Weil diese wissen, dass sie nicht wirklich können. Weil sie wissen, dass sie Rettung brauchen. Und weil sie können Hilfe annehmen. Gott kommt zu den Versager. Er sucht die Versager. Er sucht die, die das Leben nicht im Griff haben. Wenn du ein Versager bist, Jesus kommt zu dir. Jesus sucht dich. Wenn du dein Leben in den Sand gesetzt hast, Jesus kommt zu dir. Er sucht dich. Wenn du deine Stelle verloren hast, Jesus kommt zu dir. Wenn du deine stille Zeit nicht auf die Reihe bringst, Jesus kommt zu dir. Jesus sucht dich. Wenn du Schwierigkeiten hast mit deinem Kind, Jesus kommt zu dir. Jesus sucht dich. Wenn du ein Doppelleben führst, Jesus kommt zu dir. Jesus sucht dich. Wenn du aus deiner Heimat hast müssen flüchten, in ein fremdes Land, Jesus sucht dich. Jesus kommt zu dir. Wenn du pleite bist oder Schulden hast, Jesus kommt zu dir. Jesus sucht dich. Wenn du nicht kannst lesen, Jesus kommt zu dir. Jesus sucht dich. Wenn du dich klein fühlst, Jesus sucht dich. Wenn du bist geschlagen worden, Jesus sucht dich. Wenn du in Langeweile bist, Jesus sucht dich. Wenn du es nicht schaffst, mit dem Rauchen aufzuhören, Jesus sucht dich. Wenn du depressiv bist, Jesus sucht dich. Er kommt zu dir. Und auch wenn du kein Glaubensheld bist, wenn du Menschenfurcht hast, Jesus kommt zu dir und er sucht dich. Vielleicht ist jemand von euch, der sich betroffen fühlt jetzt. Ich hoffe es. Wenn sich niemand betroffen fühlt, oder wenn sich jemand gar nicht betroffen fühlt, dann wird es schwierig. Ist mir ein anderer Vers, ist mir in den Sinn gekommen, ob der steht im 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn du ein Versager bist, wenn du Sachen nicht auf die Reihe bringst, wenn du weißt, du schaffst es nicht, Gott gibt dir Gnade. Für das ist er gekommen. Genau für das ist er gekommen. Wenn du aber hochmütig bist, Gott widersteht dir. Ist hart. Also ich will nicht, dass Gott mir widersteht. Jeder sonst ist mir gleich, wenn ihr sonst Leute mir widerstehen, wenn nur nicht Gott mir widersteht. Und wenn ich von hochmütig rede, dann rede ich nicht, dass man stolz ist, dass man etwas hat gut können. Oder dass man stolz ist auf seine Kinder. Da haben wir ein völliges Problem mit unserem Sprachgebrauch. Weil das ist nicht gemeint. Hochmütig ist das, wenn du nicht nötig hast, etwas zu tun. Wenn du es nicht nötig hast, vor Gott auf die Knie zu gehen. Wenn du es nicht nötig hast, dass andere dir etwas sagen dürfen. wenn du auf die anderen abschaust, dann, das ist Hochmut. Und dann widersteht dir Gott. Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass jemand da innen das will. Glaube ich nicht. Was oft passiert, ist, dass wir versuchen, mit unserem Versagen so umzugehen, dass wir uns über andere stellen. Ich bin wenigstens ein bisschen besser wie diese. Ich bin wenigstens besser wie die dort. Und dann suchst du den hochmütigen Weg. Auch nicht gescheit. Auch nicht gescheit. Nein. Ich frage mich manchmal, wie lesen wir das Wort Gottes? Wie hören wir Predigten? Wie hören wir anderen zu? Wie? Tun wir abwägen, was stimmt jetzt echt? Was verhält das jetzt wirklich? Brauche ich jetzt das? Oder kann ich einfach werden wie ein Kind? Und sage, jawohl, ich nehme das jetzt einfach an. Und ich nehme das für mich, weil nicht weil ich es verstehe, nicht weil ich nachkomme, sondern einfach weil ich dir, Jesus, vertraue, dass du es gut mit mir meinst, dass das, was du sagst, richtig ist. Und jetzt? Was machen wir? Ich möchte uns alle einfach ermutigen. Demütigen wir uns unter die Hand Gottes. Demütigen wir uns unter ihm. Er hat sich demütigt und ist in den dreckig stinkigen Stall hineingeboren. Demütigen wir in uns unter ihm. Geben wir ihm unser Leben wieder neu. Und wenn wir auf andere abgeschaut haben, dann bitten wir ihn um Vergebung. Kehren wir um. Und sagen, nein. Gott, ich will nicht, dass du mir widerstehst. Und währenddem, dass wir mit der Lobpreisgruppe noch ein Lied singen, möchte ich dir den Weg auch auftun zur Gebetsbank, zur Demütigungsbank.
Ja, Vater, ich brauche dich und ich brauche deine Begegnung. Und um das möchte ich dich jetzt bitten, dass du uns, vielleicht in dieser Zeit, die ein bisschen hektisch ist, wo vieles läuft, dass du uns begegnen tust. Dass wir Zeit dürfen haben für dich und die Beziehung wieder dürfen vertiefen. In dieser grossen Zeit, wo du deinen Sohn geschickt hast auf die Welt. Ja, Vater, ich bitte dich, dass du jetzt jedes einzelne von uns tust führen und leiten. Und bei uns bist und uns die Wärme ist, die wir brauchen. Amen.